Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. 9. Vortrag: Professor Dr. Hartmut Krones. Private und künstlerische Reaktionen österreichisch-ungarischer Komponisten auf den Ersten Weltkrieg.
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst darf ich mich beim Studium Generale der Freiburg Universität bzw. insbesondere bei Professor Günter Schnitzel herzlich für die Einladung bedanken, neuerlich in dieser schönen und erfolgreichen Vorlesungsreihe auftreten zu können. Und dieses Mal freue ich mich natürlich besonders, ein speziell österreichisches Thema just in der alten vorderösterreichischen Stadt Freiburg abhandeln zu dürfen. Und um die wie immer sicher viel zu kurze Zeit voll zu nutzen, darf ich nach gutem alten Brauch gleich mit einem Zitat beginnen. Vorher muss ich mich aber bei der Assistentin, ich weiß nicht einmal den Namen, bedanken. Es war kein Anschluss für einen Mac da, jetzt hat sie ihren Privatcomputer geholt, damit man die Bilder mit einem Stick zeigen kann. Daher auch die Hektik hier. Und jetzt zu einem Zitat. Tage, Wochen waren seit dem furchtbaren Drama in Sarajevo verflossen, ohne dass die Öffentlichkeit, die mit Ungeduld dem Ausgang der geheimgetriebenen Untersuchung entgegensah, mehr erfuhr, als dass die Untersuchung im Gange sei. Die atembeklemmende Spannung, welche die ganze Monarchie in Erwartung großer Ereignisse befallen hatte, nach dem Attentate, dem unser Thronfolger und seine Gattin zum Opfer gefallen waren, begann bereits dem Gefühle tiefer Entmutigung Platz zu machen, als endlich am 24. Juli der Inhalt der befristeten Note bekannt wurde, die Österreich-Ungarn nach Abschluss der Untersuchung am Tage vorher an Serbien gerichtet hatte. Durch Jahre hindurch hat man den Übermut Serbiens ruhig ertragen. Durch Jahre hindurch wurden seitens Österreichs stillschweigend die maßlosen Provokationen Serbiens hingenommen, immer in dem Bewusstsein, dass Langmut die Pflicht einer Großmacht gegenüber einem, wenn auch noch so sehr provozierenden, Kleinstaate sei. Da erfolgte das furchtbare, jedem menschlichen Gefühl hohnsprechende Attentat auf unseren Thronfolger und dessen erhabene Gattin. Ein Schrei nach Rache für das in Sarajevo unschuldig vergossene Blut hallte durch alle Gaue unserer ehrwürdigen Monarchie. Aber wieder war es das ernste Gram durch furchte Antlitz unseres greisen Monarchen, das zur Ruhe mahnte. Wie weise und klug aber unser Kaiser gehandelt hat, als er selbst in diesem Moment noch zur Ruhe und Geduld mahnte, sieht man jetzt, wo die Würfel gefallen sind, die Waffen zum Worte kommen. Dieses lange Zitat, es ist extrem gekürzt, entstammt der österreichischen Militärzeitung vom 1. August 1914, der ersten Nummer nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, die am 28. Juli 1914, einen Monat nach dem erfolgreichen Attentat, stattfand. Wenig später erklärte bekanntlich das mit Österreich-Ungarn verbündete Deutsche Reich, sowohl Russland als auch Frankreich, den Krieg, und auf dem Fuß folgte die Kriegserklärung Großbritanniens an das Deutsche Reich. Österreich-Ungarn, und um jenen multinationalen Staat geht es heute, war durch dieses Attentat vor allem auch in seinem Nationalstolz zutiefst getroffen. Und dies insbesondere, da die deutsche Bevölkerung des österreichischen Monarchieteiles Cisleithanien, also das dominierende Element des Staates und der Regierung, sich Jahrzehnten auf einem Rückzugsgefecht gegen die übrigen Nationen befand. Vergegenwärtigen wir uns kurz die Summe der Titel, die der österreichische Kaiser anführte, wenn er ein Gesetz oder in unserem Falle die Kriegserklärung unterzeichnete. Ich zitiere seine Titel. Wir, seine kaiserliche und königliche apostolische Majestät Franz Josef I., von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, König von Jerusalem etc., Erzherzog von Österreich, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien, Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc. Herr von Triest, von Cataro und auf der Windischen Mark, Großvoivode der Voivodschaft Serbien, etc., etc. Der Zorn der deutschen Bewohner Cisleithaniens richtete sich bald nicht nur gegen die Serben, sondern auch gegen alle sehr schnell gegen die Mittelmächte ziehenden alliierten Gegner. Am schönsten hat dies auf dem Gebiet der Musik wohl ein Komponist in Worte gefasst, dessen Identität ich Ihnen nach dem Zitat sofort verraten werde, wenn Sie es nicht eh schon wissen. Ich zitiere: Diese Zeit, so herrlich und groß sie in einer Hinsicht ist, zwingt mich in eine Rolle, die ich nur schwer ertragen kann. Wie groß meine Sehnsucht ist, mich in Reihe und Glied zu stellen und wirkliche Kämpfe mit tausend anderen zu leisten, gegen die meine Kämpfe, die ich allein geführt habe, ein Kinderspiel sind. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und wie sehr ich darunter leide, dass ich bei mir jede Idee, die mir kommt, wie ich mich nützlich machen könnte, sagen muss, dass ich dazu nicht tauge. Es ist traurig, dass die Hauptaufgabe, zu der wir erzogen sind, es fast mit sich bringt, dass wir dazu unfähig werden. Gemeint ist der Wehrdienst. Es ist nicht meine Schuld, seit der russisch-japanische Krieg mir die Augen geöffnet hat über die Frage, wie wichtig die Vaterlandsverteidigung ist. Seit damals predige ich Erziehung zum Vaterlandsverteidiger von Kindheit auf. Statt Grammatik und Geografie möge Turnen und Marschieren, Laufen, Exerzieren und Stürmen in Volksschulen gelehrt werden. Inzwischen haben Sie wohl schon von den herrlichen Siegen der Deutschen gegen Franzosen, Engländer und Belgier gehört. Das gehört zu dem allerbewunderungswürdigsten, das es gibt. Aber mich wundert es nicht. Es ist nichts anderes als der Kampf der Griechen gegen die Perser. Und ich bin sicher, auch unser Österreich geht einer neuen, schöneren Zukunft entgegen, wenn der glückliche Anfang der ersten Siege gegen die Russen eine ebenso glückliche Fortsetzung findet. Schwerer habe ich anfangs ertragen, was mich furchtbar enttäuscht hat, die Haltung Englands. Aber jetzt, wo Japan und vielleicht auch Amerika in weniger übertünchter Weise der Haltung unserer Gegner erst das richtige Gesicht gegeben haben, jetzt sind mir die Augen geöffnet über so viele meiner früheren Gefühle, die ich gegen Ausländer hatte. Meine Freunde wissen es, ich habe es ihnen oft gesagt. Ich konnte nie etwas anfangen mit aller ausländischen Musik. Mir kam sie immer schal, leer, widerlich, süßlich, verlogen und ungekonnt vor. Ohne Ausnahme. Jetzt weiß ich, wer die Franzosen, Engländer, Russen, Belgier, Amerikaner und Serben sind. Montenegriner. Das sagte die Musik längst. Ich wunderte mich, dass nicht alle so empfinden wie ich. Ich fand stets Bizet und Stravinsky ist gleich Dilias. Und Dilias gebrochen durch Ravel ist null. Diese Musik war längst eine Kriegserklärung, ein Überfall auf Deutschland. Und wenn man uns im Ausland scheinbar Respekt zeigen musste, wie sie bei jedem Einzelnen, der bei ihnen war, sogar Strauss und Reger, wie sie spüren mussten, dass der mehr ist als ihre ganze schäbige Nation, so war doch immer ein Dünkel darin, den ich stets empfunden habe, aber der mir erst jetzt klar bewusst ist. Aber jetzt kommt die Abrechnung, jetzt werfen wir diese mediokren Kitschisten wieder in die Sklaverei und sie sollen den deutschen Geist verehren und den deutschen Gott anbeten lernen. Zitat Ende. Das Zitat stammt aus einem Brief, den Arnold Schönberg am 28. August 1914 an Alma Mahler geschrieben hat. Jener Schönberg, der im Sommer 1921 seinem Schüler Josef Rufer gegenüber erklärte, heute habe er etwas gefunden, das der deutschen Musik die Vorherrschaft für die nächsten 100 Jahre sichere, also noch 6 Jahre. Und auch in jener Bemerkung erkennen wir das allgemeine deutsch-österreichische Bewusstsein in Wien, das die meisten deutschsprachigen Bewohner durchdrang. Dementsprechend hat man in Wien ja die Einwohner Deutschlands als Reichsdeutsche bezeichnet. Und eben nicht als Deutsche, denn Deutscher war ja ein deutschsprachiger Österreich selbst. Noch Ende 1939 tritt diese Einstellung in einem Brief des längst emigrierten Schönberg an den ebenfalls emigrierten Ernst Krenek, wenn er über die schlechte Vorbildung der amerikanischen Musikschüler wettert und dabei konzediert, Zitat, auch vom reichsdeutschen Unterricht und seinen mechanischen Methoden nicht sehr begeistert gewesen zu sein. Schönberg, über den wir jetzt so viel gesprochen haben, dachte jedenfalls Anfang August 1914 daran, sich freiwillig als Soldat zu melden, obwohl er im Mai zurückgestellt worden war. So schrieb er am 18. Mai 1914 an Alma Mahler: Wir werden nun unterscheiden lernen zwischen Dingen, die wirklich dem Vaterland dienen, und solchen, die bloß Komfort sind. Man darf heute nur Soldat sein, und ich bin nur über eines ganz unglücklich, dass ich dazu nicht ausreiche. Wenn ich noch einmal geboren werde, weiß ich, was ich sein möchte. Im November 1915 rückte er aber dann doch ein, und zwar zum Hoch- und Deutschmeisterregiment, zu dem er sich freiwillig gemeldet hatte, weil ihm die Musik dieser Kapelle so sehr gefiel. Und er war stolz, Soldat zu sein, obwohl er dieses Dasein durchaus ironisch betrachtete. Wie seine Komposition, jetzt kommt dann die erste CD, wie seine Komposition Die Eiserne Brigade für Klavier und Streichquartett dokumentiert, die er 1916 für einen Kameradschaftsabend der einjährig Freiwilligen, also der Offiziersanwärter, in Bruck an der Leiter schrieb. Ein Stück in dem Walzerseligkeit, Trompetensignale, Kriegslieder und Schrammelmusik ebenso erklingen wie Tierstimmen. Hahn, Ochse, Henne, Kuckuck, Katze, Schwein und Hund können den Schlaf der wohl betrunken gewesenen Soldaten nicht unterbrechen. Und dieses Werk wollen wir nun kurz hineinhören, ab 1,54. Wir fangen nicht vorne an aus Zeitgründen. Das ist eine Live-Aufnahme, da hat man in der langen Pause gesehen, wie die Soldaten langsam gähnen und aufwachen. Unsicher ist, ob Schönbergs vaterländische nationale Begeisterung der Jahre 1914-15 jenes Werk hervorgebracht hat, das als Inbegriff der Kriegsfreude jener Zeit gelten muss und lange gegolten hat. Den Männerchor Der Deutsche Michel nach einem Text des steirischen Priesters Ottokar Kernstock. Sie haben das auf dem Handout. In seiner Handschrift. Nach graphologischen Befunden könnte das Werk oder sollte es auch schon 1899, 1900 entstanden sein. Allerdings gibt es hier keinerlei Anlass. Trotzdem muss dieses Schlachtlied, von dem es bezeichnenderweise keine Aufnahme gibt, kurz in seinem Text zitiert werden. Sankt Michel, der vor Gottes Thron hält mit den Engeln Wache, du bist der deutschen Schutzpatron, entscheide unsere Sache. Tu um dein Schwert, zahm auf dein Ross und zeuch voran dem Heere, es gilt die deutsche Ehre, Sankt Michel, salva nos. Der Text Kernstocks erschien zwar 1899, doch die unglaublich plakative Vertonung klingt sehr nach 1914. Lassen wir es also weiterhin offen. Als Ehrenrettung Schönbergs, der ja Ende des 19. Jahrhunderts Arbeiterchöre leitete und sich auch als Sozialdemokrat fühlte, sei abschließend eine ironische Passage aus einem Brief zitiert, den er am 26. Oktober 1914 an Alma Mahler verfasste, ironisch und zugleich sehr sozialkritisch. Ich zitiere: Wenn die, die in den Krieg müssen, es unbequem haben und deren Angehörige Not leiden, sollen da es nicht wenigstens die Nichtkombattanten auch oder doch bequem haben? Für die wird doch in Wirklichkeit der Krieg geführt, die Kriegsgewinnler. Die werden ja den Vorteil auch dann haben, die Pest über solche Kerle. Auch Anton Webern war sofort nach Kriegsbeginn von der nationalen Sache begeistert, wie wir gleich seinen Brief vom 11. August 14 an Schönberg entnehmen. Ich zitiere: Ich erflehe vom Himmel den Sieg unserer und der deutschen Armee. Es ist ja ausgeschlossen, dass das Deutsche Reich und wir mit ihm zugrunde gehen sollten. Es ist in mir ein unerschütterlicher Glaube erwacht an den deutschen Geist, der ja fast ausschließlich die menschliche Kultur erschaffen hat. Auch Webern wurde zunächst nicht einberufen, und zwar wegen seiner Kurzsichtigkeit. Darüber schreibt er am 28. August 1914 an Heinrich Jalowetz: Ich bin auch dazu verdammt, nicht einberufen zu werden. Bis jetzt, aber vielleicht kommt auch noch an uns die Reihe. Ich habe viel Truppentransporte gesehen, auch hier alles prachtvoll und ganz neu ausgerüstet und eine ungeheure Begeisterung. Und am 8. September schreibt Webern an Schönberg: Ich kann meine Einberufung nicht erwarten. Mich erfolgt Tag und Nacht der Wunsch, kämpfen zu können für diese große, hehre Sache. Nicht wahr? Dieser ungeheure Krieg hat doch keine politischen Ursachen. Es ist der Kampf der Engel mit den Teufeln. Denn alles, was sich im Lauf dieser Wochen über die feindlichen Nationen offenbarte, zeigt doch nur das eine, dass sie Lügner, Gauner sind. Nichts wie Völkerrechtsbrüche, die offenbar längst vollzogene Mobilisierung der Russen, hinterfetzige Verhandlungen, Bestechungen untereinander, die Dumm-Dumm-Geschosse und so weiter, ein ekelerregender Schmutz. Demgegenüber die klare, ehrenhafte Haltung unserer Mächte. Herrgott, gib, dass diese Teufeln zu Schanden werden. Das katholische Frankreich, das gegen Deutsche und Österreicher gewütet hat wie Menschenfresser, bei Wasser, Brot und harter Arbeit sind sie Zurückgebliebenen irgendwo in Südfrankreich interniert. Und das Lächerlichste, was es gibt, diese Engländer, die bis jetzt nur herumgestänkert haben und als sie einmal in der Schlacht waren, so davon liefen, dass die Kavallerie nicht nachkonnte. Vielleicht sind, da ich dir schreibe, die Deutschen schon in Paris. Und die Russen werden auch bald verjagt sein. Webern. Nicht ganz so begeistert zeigte sich Alban Berg, der zunächst ebenfalls untauglich war, wie er am 27. November 1914 seinem Lehrer berichtete. Ich war heute bei der Musterung und wurde für untauglich befunden. Ich bin sehr enttäuscht und deprimiert. Wäre es aber noch mehr, wenn ich im Verlauf von vielleicht 100 bis 150 Musterungen nicht gesehen hätte, dass sehr wenig genommen werden. Ich kann ruhig behaupten, nur 5-10%. Und fast nur Professionisten, Handwerker und so. Und nur kleine Menschen. Die Großen nehmen sie überhaupt nicht. Anscheinend taugen die zu nichts. Herz und Kopf liegen bei denen zu weit auseinander, sagt mir scheint irgendwo Balzac. So bin ich also auch hier ausgeschaltet und zum Zusehen verurteilt. Schönbergs Schüler war auch Egon Welles, der sich zudem weltweit einen Namen als Musikwissenschaftler gemacht hatte. Monarchistisch angehaucht schuf er 1916 nach einem Gedicht von Hugo Zuckermann das österreichische Reiterlied, das deutlich die in Wien zu dieser Zeit grassierende Kriegsbegeisterung widerspiegelt. Der Text lautet folgendermaßen: Drüben am Wogesrand hocken zwei Dohlen. Fall ich am Donaustrand, sterbe ich in Polen? Was liegt daran? Sie können das auch mitlesen. Ehe sie meine Seele holen, kämpfe ich als Reitersmann. Und in der dritten Strophe: Wann kommt der Schnitter Tod, um uns zu mähen? Es ist nicht schad, seh ich nur unsere Fahnen wehen auf Belgrad. Da kommt der alte Prinz Eugen Mythos hervor, und das wollen wir uns auch anhören, dieses Stück. Das war eine Live-Aufnahme aus einem Studentenkonzert unserer Universität, daher noch keine Profisänger, aber diese Stücke gibt es natürlich nicht auf professionellen Aufnahmen. Welles schuf auch ein deutsches Lied nach einem Text von Richard Demel, das durchaus in unseren Kontext passt. Übrigens sind beide Lieder von Welles in der an sich lobenswerten, im Internet zu findenden Zusammenstellung von Stefan Hahnheide und Tina Vogel nicht zu finden. Kompositionen zum Ersten Weltkrieg heißt es hier. Doch Egon Welles fehlt hier wie vieles andere auch aus Wien. Naja, Österreich war ja aus preußischer Sicht nicht am Ersten Weltkrieg beteiligt. Und welch ein Glück, dass man Universaledition mit UE abkürzen kann, sonst hätten die beiden diesen Verlag womöglich auch ohne Bindestrich geschrieben, wie dies in den meisten auch hochkarätigen deutschen Publikationen passiert. Aber bis 1955 hieß dieser Wiener Verlag noch Universaledition mit Bindestrich und nicht Universal Edition ohne Bindestrich. Das ist erst ab 1955 der Fall, also 41 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Aber seit der neuen deutschen Rechtschreibung ist der Bindestrich ohnehin ein extremes Stiefkind, wodurch viele zusammengesetzte Worte eigentlich nicht mehr zusammengehören, sondern jeweils ein freies Eigenleben führen. Zurück zu unserem Thema. Egon Welles publizierte Anfang 1915 in der Zeitschrift Der Märker einen Vortrag, den er, Sie haben das am Handout, in der Kriegsmusikausstellung am 5. Mai 1915 gehalten hatte. Ich zitiere daraus: In den großen und ernsten Zeiten, die wir seit vielen Monaten durchleben, enthüllt die Musik eine Seite ihres Wesens, welche die meisten von uns nur dem Hörensagen nachgekannt haben. Bisher war sie uns die Kunst gewesen, die es am stärksten vermocht hat, die Mühen des Alltags zu verscheuchen und uns in eine Welt tiefer Innerlichkeit zu führen. Sie machte die Arbeit leicht, sie verschönte Spiel und Scherz, sie verklärte die Andacht der Frommen und bot dem Genießenden Weltentrücktheit. Und nun offenbart sie ihre gewaltigste Macht. Sie entflammt die Menschen zu kühnstem Heldentume, gibt ihnen Kraft, dem Schrecklichen zu trotzen. Als Kriegsmusik ist sie ein flammender Ansporn, der die Soldaten vorwärts treibt. Wenn die Zeit zu derart unfassbarer Wucht und Größe anwächst, dass der Einzelne nicht mehr ihren Sinn zu verstehen mag, findet er Befreiung in der alle Spannungen lösenden Musik. Signale und Soldatenlieder gibt es, seitdem es Kampf und Kriege gibt. Sie sollen den Gegner einschüchtern, die eigene Zuversicht heben und den Triumph über die Besiegung des Feindes ausdrücken. Die kunstmäßige Darstellung kriegerischer Ereignisse dagegen entsteht im 16. Jahrhundert, in der Zeit, als die reine Vokalmusik bereits ihren Höhepunkt überschritten hatte und sich koloristische Aufgaben stellte, die sie dem Gebiete der damals im Aufschwunge begriffenen Instrumentalmusik entnahm. Und dann kommen sehr kluge, rein musikhistorische Überlegungen. Aber auch hier eine leichte Hochstimmung. Zurück in das Jahr 1914. Der Österreicher Felix Weingartner, 1908 bis 11 als Nachfolger von Gustav Mahler, Direktor der Wiener Hofoper, sowie dann bis 1928 Leiter der Philharmonischen Konzerte, verfasste eine Ouvertüre aus ernster Zeit, zu der er sich folgendermaßen äußert. Ich zitiere Weingartner. Im fieberhaften Zustand, in dem mich die Empörung über die fortwährenden Beschimpfungen der heiligen deutschen Musik versetzt hatte, reizte mich der Gedanke, ob es möglich sei, die österreichische Kaiserhymne, Haydns herrliches Volkslied, mit dem Heil dir im Siegerkranz kontrapunktisch zu verbinden. Ich schrieb ein Orchesterstück aus ernster Zeit, in welche dieser Vereinigung den Schluss bildet. Der Gelegenheitscharakter dieser Komposition brachte es mit sich, dass ich die Marseillaise anklingen ließ und zu einem Fugato mit Ganztonschritten, wie es in der damaligen neufranzösischen Musik üblich waren, die russische Hymne benutzte. Mit der Universaledition, die das Stück verlegte, kam ich überein, dass nach Eingang der Druckkosten der Erlös den deutschen und österreichischen Musikern zugewendet wurde. In diese Ouvertüre wollen wir nun hineinhören, auch da nicht das Ganze, sondern ab der dritten Minute und dann noch zwei Ausschnitte. Das Ganze dauert sonst bis zum Ende des Vortrags.
Thank you.
und dann noch ein kleines Scharmützel, das sparen wir uns. Übrigens wurden von Weingartner, ich muss sagen von Weingartner, weil er war natürlich ein Adeliger, also von Weingartner in dem Kriegsalmanach 1914 bis 16 folgende Gedanken abgedruckt. Ich zitiere von Weingartner. Verlogen, heimtückisch, prahlerisch und dünkelhaft, so haben unsere Feinde einen frevelhaften Krieg gerüstet. Ehrlich, treu, kraftvoll und bescheiden, so haben wir die Herausforderung angenommen. Und erwidern Sie, es gäbe keine höhere Weltordnung, wenn wir nicht die Sieger blieben. Im Bereich der sogenannten ernsten Musik sind zahlreiche Komponisten zu nennen, die sich hymnisch zu den Kämpfen der Mittelmächte gegen die Alliierten geäußert haben. Wilhelm Kinzel etwa, Komponist der naiv schlichten Volksoper der Evangelimann, schrieb unter anderem ein Lied vom Weltkrieg. Er schrieb aber auch einen Mahnruf, der aber ein bisschen anders klingt als die Überschrift. Si vis pacem parabellum. Dieser weise Spruch schmückt das imposante Gebäude des K&K-Kriegsministeriums in Wien. Hätten wir Verbündete nicht in seinem Sinne gehandelt, unbekümmert durch das uns von unseren Feinden mit Hass und Hohn entgegengeschleuderte Schlagwort des Militarismus, so stünden wir dem gewaltigen Ansturm unserer gewissenlosen Feinde jetzt nicht so kraftvoll gegenüber, so könnten wir unser geliebtes Vaterland nicht mit der herrlichen Siegeszuversicht und dem offensichtlichen Erfolge verteidigen, der uns eine glänzende Zukunft und ein mächtiges Emporblühen als deutscher Siegespreis sichert. Wilhelm Kinzel. Robert Fuchs, übrigens beim Weinberger, was wir gehört haben, der hat sehr oft die akademische Festouvertüre von Johannes Brahms dirigiert. Da geht es auch so rundum mit Studentenliedern allerdings. Robert Fuchs, Lehrer für Komposition am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde, also unserer Vorgängeranstalt, verfasste gegen den russischen Bären das Lied Der Bärenspaß, dessen zweite Strophe folgendermaßen lautet, ich zitiere, Potzblitz, der Bär will naschen am deutschen Honigtopf, frisch auf sein Fell gewaschen vom Schwanze bis zum Kopf, ihr Drescher aus dem Reiche und ihr aus Österreichs Gaun, im Wechseltakt die Streiche auf seine Diebesklauen. Dieses Lied fällt natürlich auch bei Hahn Heidevogel. Hermann Gredener, ebenfalls Professor am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde, sowie Eugène d'Albert vertonten folgenden Text des Brahms-Biografen Max Kalbeck, der den Titel Gelübde trägt. Ich zitiere, dass ich einzig dir gehöre, meiner Väterland, willst du noch, dass ich es schwöre mit erhobener Hand? Der ich immer dein gewesen, bleib auch immer dein, magst in meiner Seele lesen, da stehst du allein. Fester Hort der Lieb und Treue, erst und letztes Glück, rufst du, folg ich ohne Reue, weiche nie zurück. Führe mich der Ehre Bahnen in den heiligen Krieg, jeder Schritt mit deinen Fahnen ist ein Schritt zum Sieg. Fällt auch bei Hahn Heidevogel. Julius Bittner hinwiederum zitierte in seiner phonischen Dichtung Mein Vaterland von 1915 den Lutherchoral Ein feste Burg ist unser Gott als Bitte um den himmlischen Beistand für die Mittelmächte. Publizierte aber auch in den musikalischen Flugblättern des Wiener Tonkünstlervereines das Lied Ringsum sind Feind. Sie können das mitlesen. Ringsum sind Feind. Was schiert uns das? Wir trotzen ihrem wilden Hass, wir trotzen ihrer nackten Gier, denn ihnen führt der Neidspanier. Ringsum sind Feind, heran damit, wir fürchten auch den Teufel nicht, wir fürchten keine Übermacht, der Mut allein gewinnt die Schlacht. Ringsum sind Feind, wie lachend rob, der Übermut die Krallen hob, der Deutsche nimmt das Schwert zur Hand und jagt sie aus dem Vaterland. Ringsum sind Feind, o Bruder mein, jetzt wollen wir recht tapfer sein, auf Fußvolk, Geschütz und Reiterei, uns steht der alte Herrgott bei. Auch der in Olmütz geborene Egon Kornaut war von der allgemeinen Hurra-Stimmung erfasst, wie wir seinem 1915 im Verlag Doblinger erschienenen und marschmäßig zu singenden Erntelied von Anno 1914, Text Richard Schneckerl, entnehmen können. Ich zitiere kurz. Als wir in den Krieg gezogen, da war Sommerzeit, hat die Linde geblüht noch im Tal. Dieses Jahr, wie viele Mal, halt das, hat das Gold noch kornig gestanden. Schöner Sommer in deutschen Landen, bist nun auch so weit. Und wir schritten daran vorüber, tief ins Frankenland hinüber, ja, wir sind schon weit. Da wir in dem Krieg jetzt stehen, wird es Erntezeit. Ist der und jener auch reif für den Tod, so singt er von unseren Siegen um Lot. Und gräbt man ihn ein unter grünem Rasen, so hört er im Grab noch das Vorwärtsblasen und weiß, wir sind schon so weit. Da wir in dem Krieg jetzt stehen, wird es Erntezeit. Wir sammeln die Siege von Stadt zu Stadt, manch Kränzlein unsere Fahne schon hat. Und an Heimkehr wird erst gedacht und geschritten, bis die letzte Ernte zu Ende geschnitten. Das wird noch ein köstlicher Streit. Erwähnt werden muss schließlich noch Ludwig bzw. Lujos Schafraneks, eines kroatischen Majors des Generalstabes, symphonische Dichtung Isonzo von 1918, die sich stilistisch an Smetanas Moldau sowie an Strauß' Heldenleben orientiert und deren Uraufführung im österreichisch besetzten Belgrad stattfand. Von hohem Interesse ist, dass der jüdische Ordinarius in Wien für Musikwissenschaft Guido Adler in dem Kriegsalmanach der Jahre 1914-16 für österreichische Erzeugnisse durchaus positive Töne fand, während er speziellen italienischen Werken sowie Erzeugnissen des Futurismus harsche Worte der Kritik zu beachte. Ich zitiere ein paar Stellen. Tonkunst und Weltkrieg heißt der Aufsatz. Wir streichen nicht die auswärtigen Mitglieder, also wir im Gegensatz zu den anderen, wir streichen nicht die auswärtigen Mitglieder aus den Listen unserer gelehrten und künstlerischen Kooperationen, es sei denn, dass sie uns direkt schmähten, verdächtigten und mit Galle und Schmutz bewarfen. Wir sind und bleiben uns dessen bewusst, dass bei aller Selbstständigkeit und allem Eigenbetrieb nationalen Lebens die Kulturarbeit eine gemeinschaftliche ist, weil kein Staat ohne Austausch der materiellen und geistigen Güter bestehen, keine engere Gemeinschaft ohne Ein- und Ausfuhr gedeihen kann. Denn Musik ist die Seele der Kultur. Später: In patriotischen Gesängen werden sie von kleineren Meistern ebenso übertroffen wie etwa Goethe von, nämlich die Dichter und Komponisten, die diese Musik schreiben. In patriotischen Gesängen werden sie von kleineren Meistern ebenso übertroffen wie etwa Goethe von Körner und Arndt. Das Volk, das heute diese Weisen singt, kennt zumeist nicht die Namen ihrer Finder, dieser Kriegsliederdichter. Und wird dies heute anders sein mit den schier unzählbaren Namen, die einen zum Teil anerkennenswerten, zum Teil in den rein künstlerischen Beziehungen schwer zu achtenden Produktionseifer entwickeln, für die Millionenheere viele Millionen vollgenommen von Vaterlands-, Kriegs- und Soldatenliedern schreiben, also auch sehr kritisch, aber etwas ganz Wichtiges jetzt auch. Ihr Ringen und Kämpfen, es geht jetzt um die Soldaten und auch die Soldatenliederdichter. Ihr Ringen um Kämpfen befestigt und sichert die bisher geübte Einheit von Österreich und Deutschland auf künstlerischem und wissenschaftlichen Gebiete, wie sie im Felde von den Waffenbrüdern in der symbolischen Ausführung der einen Weise für Gott erhalte und Deutschland, Deutschland über alles geübt wird. Und jetzt die Seitenhiebe. Seit dem Tode Verdis ist die italienische Opernproduktion auf abschüssiger Bahn, bis es in Puccinis letztem Werk auf einem Tiefststand angelangt ist, der Bedauern und Empörung, ich überlege mir genau dieses Wort, hervorruft. Auch einzelne einsichtsvolle Italiener beklagen diese Verirrungen, bezeichnen die Werke eines Puccini und Giordano als krüppelig und gemein und rufen in Übereinstimmung mit einem Ausspruche Verdis zurück zu den Alten. Fort mit dieser italienischen Schundliteratur, die nicht zimmerrein ist, die den Kunstgeschmack der Deutschen verdirbt. Diese Halbweltmusik mit ihren Raffinements, mit ihrer Unsauberkeit, mit ihrem Schielen nach Effekt muss mit Stumpf und Stil aus dem deutschen Kunstbetriebe verschwinden. Wir gewähren auch fremdländischen Werken Eintritt, die von den Vertretern der ungesundesten Richtung unserer Zeit als Ausgangspunkt ihrer Kunstübung angesehen werden. Debussy, Charpentier, Mussorgsky, Rimsky-Korsakow und Sibelius. Diese Künstler können dagegen Einspruch erheben, als geistige Bannherren des Verkommenen angesehen zu werden. Und dann kommt noch: Sie sind wie ein Widerspiel der politischen Triebe der Irrgeleiteten und Irreleiter des jüngsten Italien. Als ob sich die historische Kunst der Italiener, die so herrliche und entwicklungsgeschichtlich unentbehrliche Werke zutage förderte, deren Zugänglichmachung leider noch immer nur im kleinen Bruchteil vorzüglich Verdienst von uns Deutschen ist, in ihren Kontrast verwandelt hätte, in Unmusik. Es ist die mit Recht so bezeichnete Lärmrichtung der Italia Irredenta, dass sich als, es sträubt sich die Feder, das Wort niederzuschreiben, Erlöser der unerlösten Landstriche aufspielt. Es ist dies die niedrigste Schlammschicht, die je den Bodensatz musikalischen Treibens eines Kulturvolkes gebildet hat, der Futurismus. Möge sie der Hammer aus der 6. Symphonie von Mahler treffen, der da ja eine ästhetisch noch zu rechtfertigende Mission hat. Soweit Guido Adler. In fast extremer Form nahm auch die sogenannte U-Musik zu den Ereignissen des Ersten Weltkriegs Stellung. Einerseits waren die Libretti durchwegs kaisertreu, wie Oskar Strauß Rund um die Liebe, Emmerich Kallmanns Die Tschardas-Fürstin, Heinrich Berthés Das Dreimäderlhaus oder Leo Falz Die Rose von Stambul dokumentieren. Dazu kam ein gewisser Habsburg-Mythos, der einerseits die alte Tradition bewahrte, andererseits Werke wie Kaiserprinzchen von Robert Stolz sowie Bruno Granischstettens Auf Befehl der Kaiserin und Leo Falz Die Kaiserin zum Leben erweckt. In Österreich hieß es dann Fürstenliebe, die Kaiserin. Auf der anderen Seite ironisierte und kritisierte Karl Kraus, über den Sie kürzlich in dieser Reihe viel gehört haben, insbesondere die Dichter, die sich von der Kriegsberichterstattung vereinnahmen ließen. Und er schrieb sein Antikriegsdrama Die letzten Tage der Menschheit und machte sich in seinem Vortrag in dieser großen Zeit vom 19. November 14 über Emmerich Kallmanns neue Operette Gold für Eisen lustig. Ich zitiere: Und Gold für Eisen fiel vom Altar in die Operette. Der Bombenwurf war ein Couplet. Und 15.000 Gefangene gerieten in eine Extraausgabe, die eine Soubrette vorlas, damit ein Librettist gerufen werde. Nun aber zu den positiven Stimmen, deren wichtigste aus der Feder von Franz Lehár kam, der seinen Liederzyklus aus eiserner Zeit seiner Majestät, dem deutschen Kaiser Wilhelm II., widmete. Sie sollten es wissen, Lehár ist jener Lieblingskomponist Adolf Hitlers, der des Führers Lockmittel war, als es darum ging, die Mitglieder der österreichischen AKM dazu zu bringen, freiwillig für die sogenannte Überführung der Gesellschaft in die nationalsozialistische Stagma zu votieren. Lehár selbst war dort bereits in den Vorstand übernommen worden und hatte freudig zugesagt. In dem Zyklus, dem genannten, finden wir unter anderem Lehárs Lied »Ich habe ein Hüglein im Polenland«, vor allem aber die Tondichtung »Fieber«, deren schönste Passagen wir gleich hören werden. Sie ist den verbündeten Armeen gewidmet. Zunächst einige Kostproben aus ihrem Text, die einen verwundeten Soldaten, natürlich einen Heldentenor, im Fieber sieht und die Vision eines Balles vor sich hat. Wie soll ich heute tanzen noch? Sie wird mit mir sein, die blonde Kleine. Nun bitte deinen Arm, wir fliegen leicht und wie verklärt dahin. Er hört Trompetensignale. Doch halt, was ist das, meine Kompanie? Trompeter bläst Alarm. Schlaft euch doch endlich aus, das ist der Walzer nicht. Das ist der Sturm, hurra mir nach, sie sollen uns nicht kriegen. Nur immer zielen, nicht ins Blinde feuern. Die Bajonette auf, stecht zu und trefft. Brav, Leute, brav, der Hauptmann wird sich freuen. Kapelle, Spiel, zum letzten Male heute sollt ihr meinen Lieblingswalzer geigen. Und dann den Kriegsmarsch, den wir alle sangen. Im Kugelregen klang er in den Ohren. Dann erscheint seine Mutter und er sagt, und sterbe ich, so sterbe ich als Held, sieh hin, die helle Siegesfackel loht. Jetzt auch hier nur zwei Ausschnitte, zunächst drei bei 3 Minuten.
Trompeter bläst Alarm, bist hier, Mutter. Die Überraschung.
Von Leha gibt es auch ein Kriegslied, dessen Anfang ich zitiere. Steh auf zum Kampf, ihr Braven, der Himmel hält Gericht, wir müssen jetzt bestrafen, ein frevelhaft Gezücht. Sie wollen wie die Raben in unser Land herein, das Grab, das sie gegraben, ihr eigenes soll es sein. Leha war übrigens auch im Ersten Weltkrieg freigestellt. Lassen wir dies Anton Webern kommentieren, am 25. Februar 1916. Ich zitiere Webern. Der Leha, dieses Schwein, der wurde sofort enthoben. Arnold Schönberg wird es nicht. Ja, wen soll man denn das begreifen? Muss auch darin der Große leiden, auch da keine Grenze, kein Verstehen? Um Lehas vaterländische Bedeutung voll und ganz ermessen zu können, müssen Sie dieses, Sie haben das sicher schon lange betrachtet. Jetzt kommen ein paar Bilder. Reiterlied 1914. Leha. Weil dieses Bild so schön war, muss ich Ihnen noch einige Titelseiten unserer Kriegslieder zeigen. Das nächste bitte. Übrigens, ja, das ist es schon. Robert Stolz verfasste unter anderem auch das Lied Der Honvéd-Husar, dem folgende Vorbemerkung eingeschrieben ist. Nach der Schlacht bei Krasnik wurde in eines der Feldspitäler ein Honvéd-Husar gebracht, der in einem Tüchlein Erde verwahrt hatte. Seine Mutter hatte ihm diese mitgegeben, damit er im Falle einer tödlichen Verletzung auf ungarischer Erde sterben könne. Und im Text lesen wir, Janosch von der Heimatwelt, 18 Jahre, halb ein Knabe, aber schon ein ganzer Held. Färb Feindes Erde blutig rot, reite Husar, Ungar muss leben und sterben als Held. Nächste Bild, Robert Stolz verherrlichte aber nicht nur Ungarn, sondern auch das österreichische Bergvolk. Die Wacht am Berg heißt eines seiner Marschlieder. Ich zitiere jetzt keinen Text mehr. Später andere. Das nächste Bild. Von Karl Hies gibt es ein patriotisches Liederpotpourri. Von dem Operettenkomponisten Edmund Eisler das Lied Burschen heraus, ebenfalls 1914, wo wir auch lesen, ihr Burschen heraus, wir halten in Treue zum Vaterland, uns schrecken nicht Feinde, uns schreckt keine Macht. Es gibt keine ewige Nacht. Noch schöner ist der von Leo Stein und Bela Jembach stammende Text von Hermann Dost als Zwei-Kaisermarsch. Durch dick und dünn, durch Not und Tod marschiere Deutschlands Aufgebot. Im Herzen Gott, Faust auf den Feind, zieht es mit Österreich vereint. Der junge Kaiser, Wilhelm, hat dem Alten mit Gut und Blut sein Wort gehalten. Als er ihn rief, eilt er herbei und hielt die Nibelungen treu. Es drängen sich in hellen Scharen die Polen, Tschechen und Madjaren. Ein jeder ist des Kaisers Sohn. Es gibt nur eine Nation. Wien und Berlin vereinigt sind auch in Karl Linders Lied. Das sind die jungen Herren der Wiener Stadt. Da gibt es dafür auch eine Version, die jungen Herren von Spreeathen. Hört, am Anfang ist es ganz gleich. Und bei Wien, das sind die jungen Herren der Wiener Stadt, die man noch gestern wo gesehen hat, als Bankbeamte an der Kasse stehen und auf dem Ring mit jungen Mädchen gehen. Die sind dann alle tolle Soldaten geworden. Und bei Spreeathen heißt es, das sind die jungen Herren von Spreeathen, die man noch gestern irgendwo gesehen, als Bankbeamte an der Kasse stehen, auch unter den Linden mit den Mädeln gehen und so weiter. Und Bruno Kranichstetten, der 1938 flüchten musste und in New York verarmt starb, verfasste die Habsburg-Operette auf Befehl der Kaiserin und für den Zyklus der Kriegsberichterstatter nach eigenem Text das Lied Der Hauptsmeid Zivilgewand. Das ist so schön wienerisch, da muss ich auch kurz was lesen. Komm herein, grad vom Land, wollt besuchen die Tant, wie ich lauf, fällt der Zettel mir auf. Mir wird kalt und bald heiß, denn da steht schwarz auf weiß, meiner Sö, Mobilisierungsbefehl. Ich frag gleich an Herrn nach der nächsten Kaserne und bin gränt, als ob's hinter mir brennt. Plötzlich stehe und schau, alles fällt grau und blau. Lauter Stern, guten Abend, die Herren. Da habt's mein Zivilgewandel, mein Hut und auch mein Stock. Ich kämpf für mein Heimatlandl. Gebt's mir einen Waffenrock. A Ruhe wollen wir endlich haben vor Hass, vor Neid und Streit. Wir lassen's nicht begraben, die alte Gemütlichkeit. Karl Michael Zierer schrieb unter anderem, das Kriegslied kommt heran. Natürlich geht es auch hier um die inferioren und vor allem bösen kriminellen Feinde. Besonders schön das letzte Titelbild. Das Titelbild des von Arthur Marcel Vera und Fritz Löhner Beder stammenden Marschcouplets »Rosa, wir fahren nach Lodz«, das auf die blutige Schlacht bei Lodz anspielt. Es ist ein Hymnus über unsere 30,5 cm Mörser, genannt Rosa. Löhner Beder, vor allem als Textdichter von Franz Leha berühmt, starb bekanntlich im KZ. Leha hat, wie er nach dem Krieg von sich gab, nichts davon gewusst, obwohl er von vielen Seiten gebeten wurde, sich für seine Librettisten einzusetzen. Sie kennen den Text vielleicht von Otto Walkes, »Wir fahren nach Lodz«. Drei letzte Beispiele. Anton Max Wichtel schrieb 1915 einen Siegermarsch der Verbündeten. Richard Hunjacek einen Regimentsmarsch des 99er Regimentes, des siegreichen 99er Regimentes. Und noch 1917 verfasste der erst 20-jährige Tausendsasser Erich Wolfgang Korngold einen himmlischen Militärmarsch in der alten Hoffnungstonart B-Dur. Und jetzt schaue ich auf die Uhr. Es reimt sich sogar. Ich glaube, diesen Marsch ersparen wir uns, die klingen eh alle gleich, diese Märsche. Wir wollen nicht schließen, ohne auch eine musikalische Stimme zu hören und auch noch von einer zu bedenken. Es kommt dann das letzte Tonbeispiel. So, das zweite Streichquartett von Béla Bartók, was ich jetzt nicht spiele, das ist ja allgemein bekannt, hoffe ich, der in diesem Streichquartett seinem Schmerz über den großen Krieg Ausdruck verleiht. Er war ja zudem immer gegen die deutsche Übermacht in der österreichischen ungarischen Monarchie und gegen die Habsburger Kaiser. In seinem dritten Satz, ein ganz, ganz tragisches Lento, hören Sie diesen Schmerz wirklich minutenlang. Zweites Streichquartett von Béla Bartók. Hören wollen wir aber ein Lied von Hans Eisler. Es stammt aus dem im Feld verbrannten Oratorium »Dumpfe Trommel und berauschter Gong« dieses Wiener Komponisten. Sollten Sie mal was anderes gehört haben, Hans Eisler ist ein Wiener Komponist und bis zum Schluss österreichischer Staatsbürger gewesen. Zwei Lieder überlebten, »Der müde Soldat«, Text von Klabund nach Schicking, wollen wir hören. Ich sage kurz den Text. »Ein bleiches Mädchen, heckenblass entlaubt, sie steht am Weg, ich gehe weit vorbei. So stehen wir alle Reih und Reih und Haupt an Haupt. Was weiß ich noch von heiligen Gewässern und von des Dorfes Abendrot? Ich bin behängt mit 1000 Messern und müde, müde von dem vielen Tod. Der Kinderaugen sind wie goldener Regen, in ihren Händen glüht die Schale Wein. Ich will mich unter Blumen schlafen legen und kein Soldat mehr sein.«
Müde. schmale Wein. Ich will mich unter Blumen schlafen liegen. Und kein Soldat mehr sein.
Ich will mich unter Blumen schlafen legen und kein Soldat mehr sein. Das schrieb der 20-jährige Hans Eisler im Schützengraben. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Danke für die Aufmerksamkeit.